Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallihallo und herzlich willkommen. Du hörst Teekipp für die Ohren. Wenn du uns heute zum ersten Mal hören solltest, wir sind Sarah und Nina und beschäftigen uns beruflich als Psychologin und oder Pädagogin mit der Entwicklung von Babys im ersten Lebensjahr. In dieser Podcast-Episode soll es heute darum gehen, warum Spielen für unsere Babys so wichtig ist. Ob es wichtig ist, dass du für jede Entwicklungsstufe das richtige Spielzeug hast, welche das möglicherweise sein könnten und von welchen Spielzeugen du Abstand nehmen solltest. Wir sind nämlich im Internet auf ein Angebot für Eltern gestoßen, das euch für jeden Lebensmonat und für viel Geld das richtige Spielzeug verkaufen möchte, damit sich eure Babys gut entwickeln. Und dem möchten wir jetzt ganz gerne einiges an Infos für dich entgegensetzen, damit du gut informiert selbst entscheiden kannst, welche Spielzeuge dein Baby benötigt und welche nicht. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallihallo am Sonntag. Du hörst wieder Pickup für die Ohren. Sarah und ich sitzen hier und machen uns Gedanken darüber, warum eigentlich unsere Babys und eure Babys spielen und womit sie eigentlich spielen, womit sie spielen sollten und was wir so darüber wissen. Sarah.
Nina.
Was wissen wir denn darüber? Hi.
Hi.
Was wissen wir darüber? Warum spielen eigentlich Kinder und Babys? Was bezwecken sie damit?
Babys und Kinder spielen aus ganz vielfältigen Gründen. Und ich glaube, wichtig ist auch, ist erstmal zu differenzieren, dass das Spiel von Erwachsenen, also wenn wir uns mal bewusst Zeit nehmen, uns hinzusetzen und etwas zu spielen, ein Gesellschaftsspiel oder irgendwas Vergleichbares, ein Computerspiel, dass wir das zur Entspannung machen. Und der Grund, warum Babys und Kinder spielen, ist aber ein ganz anderer. Und das vergessen wir oft. Diese Differenzierung ist uns oft nicht klar. Babys und Kinder spielen, weil Spielen für sie Lernen und Entwicklung ist. Bedeutet im Spiel durch ganz viele Wiederholungen, wenn ich immer wieder denselben Bauklotz anfasse und irgendwann haue ich die gegeneinander und irgendwann baue ich sie aufeinander. Das bedeutet, durch Spiel lerne ich, wie Dinge funktionieren, wie die Welt ein Stück weit funktioniert. Und ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass ich durch Spiel, ihr wisst das selber, wenn ihr eure Kinder beobachtet, Babys, Kleinkinder sind ganz viel in Bewegung. In den wenigsten Fällen sitzen sie starr irgendwo oder liegen starr irgendwo und gucken sich einen Gegenstand an. Das bedeutet, sie sind immer in Bewegung. Das heißt, durch Spielen lerne ich mich, meinen Körper viel besser kennen, wie mein Körper sich in bestimmten Positionen und Situationen verhält. Also ich habe den Aspekt, ich lerne über die Welt, ich lerne über meinen Körper und am Ende entdecke ich mich selber eigentlich ja auch noch mal dabei. Was sagst du, Mina? Was fehlt noch? Was magst du ergänzen?
Oh, das war ja schon echt ein ganzer Batzen. Also ich weiß, dass, und ich glaube, das weiß auch jede und jeder, der zuhört, dass Spielen für unsere Babys wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig ist. Das ist, ja, wie du gesagt hast, irgendwie nichts, was sie so mal machen, so, sondern das irgendwie sowas wie ein Grundbedürfnis tatsächlich. Und dass sie wirklich in dem, was sie tun, Erfahrungen sammeln, also in dem, was sie in ihrer frühen Kindheit, in der ganz, ganz frühen Zeit spielen, dass sie Erfahrungen sammeln, Gefühle kennenlernen, wie zum Beispiel Stolz, irgendwas geschafft zu haben, oder Enttäuschung, dass irgendwas nicht klappt, Frust, dass irgendwas nicht klappt, Freude, dass sie irgendein Spielzeug wiedersehen, dass sie noch mal was damit ausprobieren können. Das sind wesentlich wichtige Gefühle, die sie über das Spiel kennenlernen. Und dann, wenn man sich das psychologisch anguckt, auch regulieren lernen. Also Spiel ist eine ganz, ganz wichtige Sache für unsere Babys, genauso wichtig wie Schlafen und Essen. Ich glaube, dass das eigentlich allen klar ist, so nicht ohne Grund sind unsere Kinderzimmer so voll mit Spielzeug.
Und da stellt sich wieder die Frage, zu der wir ja auch noch kommen, brauchen wir dieses ganze Spielzeug, was wir in den Kinderzimmern haben? Ich finde es ganz spannend, was du eben auch nochmal gesagt hast, dieses durch Spielen lernen wir ja auch. Und Spielen ist ja auch ein Stück weit ein Grundbedürfnis von den Kindern, was sie auch brauchen für Entwicklung. Und wir sehen das ja auch, wenn wir uns angucken, in den ersten Lebensjahren, wie sich das Spiel von Kindern verändert. Ne, dieses erst bin ich sehr bei mir und dem Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, und erst später kommt eigentlich dieses gemeinsame Spiel dazu. Da habe ich schon ganz viele Entwicklungsschritte gemacht, da habe ich im Spiel schon ganz viel gelernt, bevor dieses Miteinanderspielen eigentlich kommt.
Das stimmt, das ist erst ein Schritt oder so ein Entwicklungsbereich, der später kommt, ja. Das heißt, miteinander spielen in Interaktion. Ich tue etwas, dann tust du etwas, dann tue ich darauf wieder etwas. Das sehen wir in der Regel nicht im ersten Lebensjahr. Also die Babys spielen nebeneinander und beobachten sich, ganz klar. Aber richtig interaktives Spiel, sehen wir später. Da hast du recht. Lass uns doch mal gucken. Wenn wir jetzt ein ganz junges Kind haben, einen ganz jungen Säugling, was macht denn da eigentlich ein gutes Spielzeug aus? Das heißt, was brauchen ganz junge Babys für Spielzeuge? Lass uns doch vielleicht mal so einen Cut so bei 3, 4 Monaten machen. Gibt es da was, was dir
Gerade
einfällt?
in den ersten Monaten braucht es per se gar kein Spielzeug. Da bin ich als Mutter, da bin ich als Vater Spielzeug genug. Also alles, was da ja eine ganz große Rolle spielt, ist ja die Bindung, sind die Bezugspersonen und das Spiel mit den Bezugspersonen bedeutet, dass Mama und Papa mal neben mir liegen, dass ich gucken kann, oh, ne, wenn sich die Sehschärfe entwickelt, dass ich nah an mein Kind rangehe, ein bisschen weiter weg, dass ich vielleicht nach links oder rechts mein Kind folgt mit dem Kopf. Das ist ja schon kindliches Spiel, gerade in den ersten Lebensmonaten. Da geht es ja ganz viel auch um Körperkontakt. Ich streiche dich, ich halte dich, ich probiere vielleicht mal verschiedene Tragepositionen aus. Oder du liegst auf mir drauf und hältst deinen Kopf hoch. Wir liegen voreinander. Das alles ist ja schon kindliches Spiel. Und ich finde, gerade in den ersten Lebensmonaten braucht es nicht viel. Tipp aus meinen Kursen ist immer, dass Kontrastkarten vielleicht ganz schön sind. Die kann man super in den Kinderwagen kleben. Und das finden die Babys ganz oft spannend. Aber so an sich fürs Spiel muss ich gar nicht unbedingt was haben in den ersten Lebensmonaten.
Ja, das stimmt. Das heißt, was du so aufgezählt hast, sind ja Dinge, die die Wahrnehmung
Genau.
betreffen, ne? Also, welche auch immer, auditiv, akustisch,
Taktil.
alles das, was die Kinder irgendwie wahrnehmen können. Und das ist bestimmt auch was ganz gut für viele Eltern, zu wissen ist, dass es wirklich nichts braucht. Das heißt, da muss noch niemand loslaufen und Dinge kaufen. Möglicherweise bekommt man ja sowieso die meisten Sachen geschenkt. So. Junge Babys brauchen uns Eltern. Das sehe ich auch so. Und wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, also wenn die Greifbewegung zum Beispiel schon angefangen hat, das heißt, wenn wir sehen, die Kinder können schon gezielt nach etwas greifen, was würdest du sagen? Gibt es da etwas? Also ändert sich das dann? Gibt es dann Spielzeuge, wo wir finden, ja, die sollten irgendwie vorhanden sein im Haushalt?
Ja,
Wie
gerade
siehst
wenn
du
wir so zu
das?
dieser Greifentwicklung kommen, macht es natürlich Sinn, dass ich Gegenstände habe, die beispielsweise unterschiedlich breit sind. Also vielleicht ein Greifring, einen schmalen Greifring. Es gibt ja so Greiffiguren, die sind ein bisschen breiter, die ich greifen kann. Also, dass die Kinder unterschiedlich starke Dinge greifen oder unterschiedliche Oberflächen auch greifen. Da könnte ich mir vorstellen, so ein Greifring, ein O-Ball vielleicht, wobei wir da ja auch gleich noch ein bisschen genauer nochmal drauf gucken auf den O-Ball. Aber alles, was Kinder gut greifen können. Das könnten aber auch theoretisch Haushaltsgegenstände sein. Ich muss nur darauf achten, dass sie leicht sind, ne, dass ich jetzt nicht irgendwie den schweren Fleischklopfer nehme. So, den kann mein Baby nicht halten, aber das könnte zu Verletzungen führen, aber dass ich was nehme, was leicht ist. Ne? Also.
Jetzt interessiert mich ja, ob du da schon mal Erfahrung mitgemacht hast. Was haben deine Kinder denn mit dem Fleischklopfer
Tatsächlich haben sie
angestellt?
den erst entdeckt, als sie eigenständig im Lernturm sozusagen in der Küche stehen konnten. Gott sei Dank. Nee, wer weiß, was vorher passiert wäre. Die sind heile bisher durchs Leben gekommen. Aber sowas wie ein Backpinsel, den ich greifen kann, ein Schneebesen, die sind auch oft klein und leicht, ne, wenn ich die aus Silikon habe. Das kann ich auch nehmen, wenn ich keinen Greifring zur Verfügung habe.
Verrückterweise sind das ja auch oft die Dinge, die die Kinder an uns beobachten. Das heißt, wir hantieren mit diesen Dingen. Und wenn wir uns so im letzten Schluck vom ersten halben Jahr befinden, dann beobachten die Kinder uns schon relativ viel. Das heißt, die haben uns schon ziemlich gut im Blick, was wir so tun und sind in der Regel mit den Dingen sehr leicht zu begeistern, die sie auch an uns sehen, das heißt, mit denen wir auch hantieren. Mir fällt auch noch ein, dass ein richtig tolles Spielzeug, ein wirklich sinnvolles Spielzeug, das niemand kaufen muss, sind so diese, wenn wir so Kapuzenpullis anhaben, weiß nicht, wer von euch das kennt, da hängen ja immer so Schnüre, links und rechts. So, die sind super. Wahrscheinlich muss man das überhaupt niemandem erzählen, weil die Kinder da schon von allein drauf kommen. Aber die greifen sich immer diese Schnüre, die da so runterhängen. Und darüber kann man ganz, ganz schön gucken, dass die Greifbewegung ein bisschen feiner wird. Da kann ich mal einen Knoten, zwei, drei Knoten reinmachen. Das heißt, die Kinder können ertasten, dass sich das irgendwie wieder anders anfühlt, wenn man dem Faden oder dieser Schnur so folgt. Also diese Bänder an Kapuzen oder an Hoodies sind ganz oft ganz hoch im Kurs.
Oh ja, das stimmt. Oder auch so von Reißverschlüssen, wenn da noch manchmal an dem Reißverschluss, an dem Zipper, den ich habe. Da spielen die Kinder ja auch gerne dran. Was würdest du sagen, Nina, so im zweiten halben Jahr? Was wäre da ein Top-Spielzeug?
Man muss immer gucken, wie dann der Entwicklungsstand der Kinder ist. Gehen wir davon aus, dass das so beginnende Fortbewegung irgendwie ist. Dass sie dann irgendwie, wie auch immer, entweder sich kullern, also drehen vom Rücken, Bauch, Rücken, Bauch, Rücken, Bauch, oder manche fangen an zu robben. Dann ist eigentlich immer alles richtig super, was wegrollt. Also Dinge, denen sie hinterher können oder müssen. Also jede Form von Ball ist dann echt hoch im Kurs. Richtig toll, wenn es unterschiedliche Größen gibt. Es gibt ja härtere Bälle, es gibt so ganz weiche Softbälle, die sie auch in den Mund nehmen können und so zusammendrücken. Also zu gucken, welche Form von welcher Art von Bällen in dem Haushalt so vorhanden sind, ist da, glaube ich, ein ganz kluger Schritt, den man mal machen kann. So, und dann ist das, was viele Kinder auch wirklich mögen, sind weiche Stofftiere zum Beispiel. Da können sie auch so dran fühlen, die können sie auch in den Mund nehmen, die kann man aufstellen, um so ein bisschen vielleicht nochmal den Vierfüßler zu motivieren. Das fällt mir ein. Fällt dir noch was ein fürs zweite Halbjahr?
Ich finde, was du gesagt hast, Kuscheltiere super, weil gerade wenn die Kinder dann auch ins Krabbeln kommen, kennt man ja vielleicht auch die Bilder, dass die Kinder dann irgendwie so ein Kuscheltier hinter sich herziehen. Ne, das haben sie dann irgendwie in der Hand. Das finde ich auch eine ganz tolle Sache. Ansonsten finde ich gerade so zum Ende des ersten Lebensjahres sind natürlich auch Bauklötze super. Die kann ich stapeln, oder Mama und Papa können die stapeln. Ich kann sie kaputt machen, den Turm. Ich kann die irgendwo reinstecken und wieder rausholen. Also es geht ja noch gar nicht darum, jetzt die Top-Bauwerke damit zu machen, sondern einfach, ich entdecke unterschiedliche Größen mit unterschiedlichen Farben vielleicht. Ne? Da gibt es ja wirklich schöne Holzbausteine mittlerweile. Und da können sich Kinder ja auch lange mit beschäftigen. Und das ist tatsächlich ja auch etwas, was mitwächst. Ich finde immer, dass was Schönes an Spielmaterial ist, wenn ich es nicht nur für ein, zwei Monate Entwicklungszeit habe, sozusagen, sondern wenn es mitwächst und ich es dann auch noch längerfristig nutzen kann.
Und bei allen Spielzeugen, also für alle Spielzeuge, die wir unseren Kindern anbieten, gilt ja, die nehmen alles in den Mund. So, das machen die noch bis weit über den ersten Geburtstag hinaus. Ist es ganz wichtig, dass sie die Dinge in den Mund nehmen. Sprich, das stellt natürlich eine gewisse Anforderung an das Material. Und bei, wenn du so von Bauklötzen redest, dann macht es Sinn zu gucken, dass auf der Packung geschrieben steht, dass es ungiftige Lacke sind. So, das sehe ich aber nur, wenn ich die Bauklötze neu kaufe, wenn ich die Bauklötze geschenkt bekomme und da keine Verpackung mehr drum ist. So ist es manchmal schwer zu beurteilen, was das für ein Lack ist, ob der ungiftig ist oder ob sich der löst, wenn die Kinder dran lutschen. Da schlage ich immer vor, dass ihr den einen der Bauklötze nehmt und den mal eine Nacht in Wasser legt und dann am nächsten Morgen guckt, ob sich der Lack löst. Das heißt, dann nehmt ihr so einen Küchenkrepp und wischt mal um den Baustein herum und guckt, ob ihr dann farbiges Küchenkrepp bekommt. Und dann sind die vielleicht nicht so geeignet für die Kinder, wenn sie die noch in den Mund nehmen.
Genau, oder ihr könnt, es gibt ja auch bestimmte Zertifizierungen, die Spielmaterialien haben können.
Das stimmt. Bei Dingen, die ich neu kaufe, solltet ihr das tun. Also das gilt für alles Spielzeug, das ich kaufe, zu gucken, dass, naja, dass einfach so Sicherheitskriterien eingehalten werden. Wir können euch in den Shownotes verlinken, eine Seite, die euch darüber informiert. So, auf was für Dinge wir da achten müssen. Wenn du so von Bauklötzen sprichst, dann fällt mir gerade ein, dass ich diese so fürs zweite Halbjahr Stapelbecher ganz, ganz, ganz famos finde. Das heißt, es gibt gar nicht viel Spielzeug, finde ich, das wirklich angeschafft werden sollte. Stapelbecher gehören meines Erachtens dazu. Nicht etwa aus dem Grund, dass die Kinder im ersten Halbjahr schon stapeln könnten. So, das heißt, Dinge aufeinander stellen und so ein Turm, das entwickelt sich erst so. Aber ich finde bei diesen Stapelbechern ganz, ganz wunderbar, dass wir Dinge reinlegen können in den größeren, also in den großen Becher kann man Dinge reinlegen. Die Kinder können sie rein und raus. Das lieben Kinder im zweiten Halbjahr. Und sie können anfangen, die so auseinander zu poolen. Das heißt, zuerst den einen raus, dann den nächstgrößeren raus. Das bringt die in so eine ganz schöne Feinmotorik. Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, wie ich mit meinem Zeigefinger so eine Rollbewegung mache. Ja, genau, ich mache ja so Trockenübungen. Das ist eine ganz tolle Idee und beschäftigt Kinder ganz lange. Also da sind die wirklich lange konzentriert und erfüllen eigentlich alles, was wir eben so ein bisschen aufgezählt haben. Das heißt, die machen Erfahrung, also eine motorische Erfahrung. Und die staunen und freuen sich, wie viele von diesen kleinen Bechern sie dann noch rausholen. Also, das ist so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau, finde ich.
Und wenn wir über da spielen sie lange und konzentriert sprechen, ist das ein anderer Zeitraum, als wenn wir als Erwachsene lange und konzentriert spielen. Ne? Wenn dein Baby 5 bis 10 Minuten konzentriert alleine spielt, mit diesen Stapelbechern beispielsweise, dann ist es schon eine wahnsinnig lange Zeit.
Und da unterscheiden sich die Babys auch sehr. Also
Total.
das ist das, was mir immer so, was ich mal beobachte oder was ich so von den Familien so höre, ist, dass manche Eltern sagen, mein Kind spielt tatsächlich im, weiß ich nicht, Mitte zweites Halbjahr vielleicht, so 7, 8, 9 Monate, schon mal 10 Minuten alleine. Und die Mutter rechts daneben, der fällt alles aus dem Gesicht und sie so, 10 Minuten spielt dein Kind alleine? Also da sind die Fähigkeiten, also die Fähigkeiten, sich zu konzentrieren. Das ist ja kognitive Entwicklung. Super, super unterschiedlich
Und
bei den
und
Kindern.
das dürfen sie auch sein. Das finde ich ist immer das Wichtige. Da darf jedes Kind sein eigenes Tempo haben. Aber weißt du was, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Über welches Spielzeug? Das ist ja eigentlich somit, ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht, meiner Meinung nach somit das PKIP-Spielzeug, ein Wasserball.
Ach, das stimmt.
Der begleitet uns ja von klein an bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Die Kinder können mit den Füßen gegentreten, mit den Händen gegenhauen. Irgendwann greifen sie mit Händen und Beinen nach dem Ball. Wir können sie drauflegen und ganz leicht, hatten wir schon mal in einer anderen Folge, ne? Bei der Bauchlage, ganz leicht vorwärts und rückwärts bewegen. Irgendwann können sie hinter dem Ball herkrabbeln und dann irgendwann können sie vielleicht mit dem Wasserball auch noch mal im Pool spielen, wenn sie 3, 4, 5 Jahre alt sind. Aber das ist ja, finde ich, wirklich so ein Spielzeug, das begleitet uns durchs ganze erste
Das
Lebensjahr.
stimmt. Der ist famos. Der Wasserball ist echt universal einsetzbar. Ich habe auch eine Menge Freude immer daran, wenn die Kinder schon stehen. Das heißt, wenn die so in ihrer Startermotorik schon relativ weit sind und genau der erste Geburtstag so in Sichtweite, dann finde ich eine wunderbare Idee, den Wasserball irgendwo festzumachen, also entweder irgendwo im Haus aufzuhängen und den so auf den Boden zu legen. So, und dann den Kindern immer wieder die Motivation zu geben, dagegen zu treten. Das hat den Vorteil, wenn der irgendwo oben hängt, dass der dann nicht irgendwo landet, sondern echt immer in der Nähe bleibt. Ganz, ganz wunderbare Idee. Ja, der Wasserball ist universell.
Ja, der ist super. Das wäre jetzt mal was, wo ich sage, Wasserball anschaffen, das lohnt sich. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wo wir ganz am Anfang einmal den Obal angesprochen haben, das ist ja dieser Wabenball, der sich relativ gut zusammenknautschen lässt und dann wieder seine ursprüngliche Form bekommt. Ist super schön, die Kinder können gut greifen. Ich kann irgendwann Tücher reinstecken, die die Kinder rausziehen können. Ich kann ihnen eine Schnur machen, meinetwegen zwischen den Stuhlbeinen oder den Tischbeinen, und dann kann der Ball hin und her geschoben werden. Also das ist auch was, was ihr lange und gut nutzen könnt. Aber Nina und ich hatten da gerade vorhin noch mal drüber gesprochen. Nina, worauf sollen wir achten, wenn wir den Obal bei kleinen Babys einsetzen?
Also wir beobachten, dass der Obal ist ganz oft ganz früh am Kind, weil auch wenn die Greifentwicklung noch nicht so weit ist, durch diese Waben verfangen sich so diese Fingerchen in dem Obal, sodass der immer so da ist. Also anderes Spielzeug wird schon mal schneller verloren oder die Hand geht auf, zack, dann ist das Spielzeug weg. Der Obal ist erfahrungsgemäß länger am Kind und die Kinder können sich länger damit beschäftigen. Tun das auch und oft mit Wonne, weil es sie interessiert, weil er bunt ist, weil da vielleicht was drin steckt oder so. Und auch nicht selten mit Frust, weil es ihnen ein ganz, ganz großes Bedürfnis ist, den in den Mund zu nehmen. Kinder müssen Dinge, die sie erkunden, mit dem Mund umschließen. Das ist ihr Job. Das ist das, was wir orale Phase nennen. Und dieser Obal geht nicht in den Mund. Der ist zu groß. Und ich beobachte oft, dass die Kinder das frustet. Das heißt, dass die mit 3, 4 Monaten das Ding hin und her schieben. Und wenn man denen dann genau ins Gesicht guckt, ist das kein wonniges, freudiges Spielen, sondern die fangen an, so ein bisschen gefrustet zu sein. Bisschen wütend vielleicht sogar zu werden. Vielleicht, ja, es ist dann auch eine möglicherweise die erste Erfahrung mit Wut und mit Frust. So, und
Ja.
da finde ich, das finde ich, sollte jetzt nicht bedeuten, dass man den Kindern keinen Obal gibt, aber dass wir einfach genau den Kindern ins Gesicht gucken und feststellen, okay, ist das jetzt Spaß oder hört der Spaß jetzt auf? Und wenn ich den Eindruck habe, das Kind ist gefrustet, weil die Bewegungen so zackig werden und weil vielleicht so eine, die Stirn so in Falten gelegt wird, das sieht dann auch bei Babys genauso aus wie bei uns. So, dann nehme ich das Ding vielleicht weg und nehme das Kind zu mir und sage, Mensch, fragen wir nachher nochmal oder ich gebe dir ein anderes Spielzeug.
Und ähnlich vielleicht auch fällt mir dabei gerade ein, diese Greifringe haben ja häufig so ein Rasselgeräusch. Und wenn ich jetzt als Baby diesen Greifring in der Hand habe, aber ich kann ja noch nicht aktiv loslassen, wir hatten ja in einer Folge auch schon darüber gesprochen, ne, wie funktioniert das, der Greifreflex und so. Und ich bewege meine Hand, weil ich den eigentlich loslassen möchte, aber der rasselt die ganze Zeit an meinem Ohr. Dann erleben wir so wild wedelnde Kinder. Auch da lohnt es sich einfach nochmal drauf zu gucken, wenn ich merke, mein Kind hat Stress. Dann helfe ich dir, dich von dem rasselnden Greifring zu befreien.
Und wenn du jetzt über Spielzeug redest, das irgendein Geräusch von sich gibt, ist es mega, mega wichtig, für jetzt ab immer, jede Art von Spielzeug, das wir unseren Kindern geben, teste ich, wenn es ein Geräusch macht, neben meinem Ohr. Also ganz wichtig zu gucken, dass die nicht zu laut sind. Also die Ohren unserer Kinder müssen wir sehr pflegen, da müssen wir sehr drauf aufpassen, dass wir die nicht mit laut schepperndem Spielzeug beschallen. Und wir finden eine Lautstärke nicht raus, indem wir das so einen Meter von unserem Ohr weghalten, sondern indem wir das wirklich an unser Ohr halten, weil so spielen unsere Kinder damit. Also, falls ihr, genau, wenn ihr Spielzeuge habt, die ein Geräusch machen, optimal sind wir da dezent mit akustischem Spielzeug. Wenn ihr so ein Teil habt und eure Kinder finden das ganz nett, sei es drum, sorgt dafür, dass es nicht zu laut ist.
So, und jetzt sitzen gleich alle Hörerinnen am Ende der Folge in den Kinderzimmern und halten sich Spielsachen ans Ohr.
Ja, das brauchen wir auf jeden Fall als,
Rasselgreiflinge,
das
ja.
brauchen wir als Bild, oder? Also das.
Ja, schickt uns das bitte bei Insta.
Ah,
Dann
genau.
machen wir eine Collage, wie wir alle gemeinschaftlich Spielsachen an unser Ohr halten.
Und das meinen Sarah und ich ernst,
Ja, wir
nicht?
machen auch Bilder.
Ja, bitte.
Vielleicht müssen wir anfangen. Vielleicht fangen wir an und dann kann man das da drunter kommentieren oder so.
So, schöne Idee. Wo wir schon bei Spielzeugen jetzt sind, die vielleicht vom Spielwert her weniger sinnvoll sind, kennen wir Dinge, Sarah, die echt so gar nicht gehen. Das heißt, die No-Go, die wir wirklich empfehlen, nicht zu kaufen und wenn vorhanden, dann nicht das Kind damit spielen zu lassen. Kennen wir sowas?
Also Sachen, wenn sie vorhanden sind und die Kinder wirklich nicht damit spielen zu lassen, finde ich absolut gehfrei und Türhopser. Ne, Türhopser sind ja diese Teile, die so ein bisschen aussehen wie so eine Babyschaukel und die kann ich im Türrahmen hängen und dann hüpft mein Kind damit hoch und runter. Und die gehfrei sind ja die so ein bisschen aussehen, da setze ich mein Kind auch wie in so einen Sitz rein und da drumherum ist aus Plastik so um das Kind rum und das hat Rollen und damit können die Kinder auch laufen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das sind wirklich zwei Sachen. Bitte, bitte schafft sie euch nicht an. Und wenn, stellt sie in die Ecke. Es gibt Länder, in denen sind die gehfrei tatsächlich schon verboten. Bei uns noch nicht, aber wir kommen immer mehr dahin, dass wir aufgeklärt sind, dass wir wissen, dass wir das nicht machen. Wenn eure Kinder, die sitzen teilweise sehr klein, in jungen Jahren da drin, wo sie noch gar nicht selbstständig in den Sitz kommen. Dann haben wir genau wieder das Thema, ne? Es ist noch nicht genug Rumpfstabilität da für die Aufrichtung, mein Körpergewicht zu halten, Stabilität zu haben. Wir haben eine falsche Fußstellung ganz häufig, weil die Füße gar nicht richtig an den Boden kommen, sondern in so einer gestreckten Haltung sind, in so einer Spitzfußhaltung, was auch nicht sinnvoll ist. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, wenn die Kinder damit in Bewegung kommen, die können auch nicht eigenständig bremsen damit. Das bedeutet, ich meine, die sind jetzt ja nicht irre schnell mit 20 Stundenkilometern, aber für so ein Baby, wenn ich damit durch das Wohnzimmer laufe, dann laufe ich vielleicht auch gegen die Wand. Da ist dann zwar dieser Aufprallschutz, durch das Plastik, aber natürlich sind das alles Sachen, die nicht für die kindliche Entwicklung gedacht sind und euer Baby hat keine Möglichkeit, alleine aus dieser Position herauszukommen. Ihr habt es da reingesetzt und ihr müsst es rausnehmen. Und wir hatten schon darüber gesprochen, Kinder sind eigentlich ständig in Bewegung, um zu lernen. Und das können sie schlecht bis nicht, wenn sie in diesem Gehfrei sind. Ähnlich auch Übertragung auf die Türhopser, nur dass ich da natürlich auch noch diese Hüpfbewegung habe, die dann auch noch Druck auf die Lendenwirbelsäule gibt, auf die Halswirbelsäule gibt, was einfach gerade in dieser Entwicklung des ersten Lebensjahres nicht für eine gesunde Entwicklung geeignet ist.
Das heißt, diese beiden Sachen, also Gehfrei und Türhopser, sind überflüssig, also mindestens überflüssig und teilweise sogar tatsächlich lebensgefährlich. Also es passieren wirklich schlimme Unfälle mit diesen Gehfrei-Dingern, weil die damit echt schnell sind. Und ja, genau, du hast es ja richtig gesagt, in manchen Ländern schon verboten. In Deutschland leider nicht. Ich habe vor kurzem mit einer Familie darüber gesprochen und habe die auch aufgeklärt darüber. Und ja, da weiß ich, dann haben die so ein bisschen, stecken die so in dem Dilemma, ob sie das jetzt verkaufen auf irgendeiner bekannten Internetplattform oder ob sie es tatsächlich wegwerfen. Ich weiß gar nicht, wie sie sich entschieden haben. Ob sie es dann an Familien verkauft haben, die weniger informiert sind. Das weiß ich nicht, aber ich habe dafür plädiert, das wirklich wegzuwerfen, damit das echt weg ist. So, genau. Diese zwei Dinge lagen uns, glaube ich, ganz groß auf dem Herzen. Was kennen wir denn noch an Sachen, die für unsere Kinder nicht geeignet sind, weil möglicherweise sogar gefährlich? Und da fällt mir ein, jede Form von Luftballon ohne Tuch drum. Also,
Ja.
genau.
Ja.
Luftballons denkt man ja als erstes, oh, das ist doch total was für Kinder und da freuen sich doch die kleinen Kinder und das ist doch richtig schön, so als erste Assoziation. Und das ist mitnichten so, weil ein Luftballon natürlich kaputt geht. So, das, ne, wenn die mit ihren Fingerchen, mit ihren Fingernägeln, die man vielleicht nicht so ganz schön rund gefeilt bekommt. Irgendwo ist da ja diese weichen Nägel, lassen sich ja relativ schlecht ganz kantenfrei feilen. Geht natürlich ein Luftballon kaputt, wenn die Kinder das in der Hand haben. Das knallt erstmal, das ist schon ganz schön schlimm. So, die Kinder erschrecken sich. Das Ohr kriegt ordentlich Druck ab. Auf das Innenohr müssen wir aufpassen. Das sind zwei Sachen, die blöd sind. Das, was wir auch wissen, ist, dass die Kinder durch den Schreck einatmen und dieser Luftballon geht kaputt und fliegt auseinander. Das heißt, wir kennen oder wir haben gehört, dass einfach Teile von dieser dünnen Haut eingeatmet werden und dann einfach Atmung erschweren. So, das heißt, Luftballons haben, ohne dass wir ein Tuch darum wickeln oder so ein kleines Stofftuch drum wickeln, haben nichts in Kinderhand verloren. So. Genau. Was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ne, ist den Eltern mitzuteilen, dass viele Babys gerne mit Taschentuch, wie heißt es denn? Verpackung, Boxen?
Taschentuchpackung. Ja, die Boxen sind ja diese aus Pappe.
Taschentuchpackung, genau, dieses Plastikzeug. Genau, ich meine Taschentuchpackungen. Das heißt, wo wir so diese einzelnen Papiertaschentücher dann so rausziehen. Das haben Babys viel in der Hand. Und da gibt es eine große Warnung, weil dieser kleine Schnubbi, der das Ding wieder zuklebt, ne? Also ich hole hier ein Taschentuch raus und dann klebe ich das mit so einem Klebeschnubbi wieder fest. Der geht ganz leicht ab und damit haben wir nun wirklich echt viele, viele, viele Erstickungsvorfälle. Also das haben die Kinder im Mund und das ist echt ein ganz kleines, glitschiges Ding. Das kriegst du da nicht wieder raus aus dem Mund. Also wenn ihr euren Kindern eine Taschentuchpackung in die Hand geben wollt, um damit zu spielen, dann reißt diesen Klebeschnubbi ab
Oder
vorher.
Alternative,
Ganz
weil das ist ja
wichtig.
einfach auch toll, weil es so schön knistert, ne, diese Taschentuchpackung, wenn ich damit spiele. Ihr könnt auch so einen Zipbeutel nehmen, ne, so einen 1-Liter-Zipbeutel, wo man was einfrieren kann oder so, und könntet da ein bisschen Alufolie oder Frischhaltefolie reinmachen und dann können eure Kinder damit spielen. Aber durch diesen Zipverschluss ist das zu, beziehungsweise ihr klebt es vielleicht nochmal ab extra und dann ist das eine gute Alternative, die man anbieten kann.
Genau. Du, vielleicht schließen wir diese Folge.
Kann ich noch eine Sache sagen?
Ja,
Ich möchte noch
bitte.
den
Ich
Lauflernwagen
bitte
sagen.
drum. Sarah, sag doch mal was über Lauflernwagen.
Ja, wenn du mich so nett danach fragst. Also das Thema Lauflernwagen. Die Lauflernwagen sind ja super, ne? Die sind immer schön und da können die Kinder irgendwas vor, ja, ganz oft irgendwas vorne rein sammeln oder da sind Steckspiele dran. Super, Lauflernwagen sind etwas Wunderbares, wenn eure Kinder sicher und frei laufen können. Wenn ich die anbiete zum Laufen lernen, heißt ja nun auch Lauflernwagen, müsst ihr mal darauf achten, die Kinder haben keine gerade Haltung und wenn ich la frei laufen lerne, hat das ganz viel mit Gleichgewicht finden zu tun. Das kann ich, wenn ich alleine frei stehe. An einem Lauflernwagen bin ich immer leicht nach vorne gekippt und der rollt los und der gibt das Tempo vor. Das heißt, ich kann das gar nicht kontro also wirklich kontrolliert diese Laufbewegung verinnerlichen, führt zu Stürzen teilweise auch. Also, wenn ihr die habt oder euch die anschaffen wollt, die sind wunderbar, wenn eure Kinder frei laufen können. Dann können die tausend verschiedene Sachen damit transportieren. Wunderbares Spielzeug, aber packt sie so lange an die Seite, bis das freie Laufen klappt.
Ja, den Gedanken, den ich eben noch mal hatte, war, wenn wir jetzt über Spielen und Spielzeug gesprochen haben, dass wir vielleicht noch mal die Rolle von uns Eltern uns genau anschauen. Also wir haben ja, ich glaube, du hattest es eben am Anfang gesagt, dass das Spielzeug tatsächlich für unsere Kinder weniger wichtig ist als die Person, mit der sie damit spielen können. Das heißt, wenn ich meinem Kind ein Spielzeug anbiete, ist es eigentlich total spannend, was ich damit mache als Mutter und wie ich interagiere wenn mein Kind mit dem Spielzeug spielt. Und ich wollte noch mal, das ist vielleicht noch mal ganz interessant, den Eltern oder euch zu sagen, dass wir so zwei Methoden eigentlich unterscheiden, wenn wir mit unserem Kind spielen. Nämlich einmal ein kindgeführtes Spiel bedeutet und gegenüber dem ein elterngeführtes. Das heißt, wenn ich mit meinem Kind spiele, womit auch immer, kann ich elterngeführt vorgehen. Das heißt, ich zeige meinem Kind genau, wie das funktioniert, wie man das mit den Bauklötzen macht und wie das mit den Stapelbechern funktioniert und dass die Rassel ein Geräusch macht, wenn man sie bewegt. Das ist elterngeführt. Und auf der anderen Seite kindgeführt vorzugehen, nämlich zu gucken, was macht das Kind damit? Und dann zu sagen, hey, du guckst, was passiert, wenn man den Bauklotz auf den anderen haut. Ach, das ist interessant, das mache ich auch mal. So, das heißt, ich sehe, was mein Kind macht, gebe dem einen Namen. Das heißt, ich benenne, was das Kind tut. Ah, du haust mit dem Bauklotz. Und dann mache ich das einfach auch. Das heißt, ich imitiere das kindliche Verhalten. Kinder lieben das. Und in manchen Kursen probiere ich das mit den Eltern mal aus, statt elterngeführt vorzugehen, also elterngeführt mit Kindern zu interagieren im Spiel, mal kindgeführt zu sein, nämlich erstmal so einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was macht das Kind eigentlich damit?
Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, das können wir doch auch total gut auf uns übertragen. Es macht doch auch viel mehr Spaß, Dinge zu lernen und zu entdecken, wenn ich es selber machen kann, als wenn es mir schon jemand vorgibt und sagt, hier, so funktioniert es, benutze es mal.
Definitiv. Ja. Ja, definitiv. Der Lernerfolg braucht vielleicht ein bisschen länger, weil ich mehr Misserfolge habe und feststelle, so, hä, nee, so geht's nicht. Aber wenn ich es dann rausgefunden habe, dann ist der gigantisch und kaum wieder aus unserem Gehirn zu löschen. Alle Dinge, die wir selbst rausgefunden haben, sind ganz, ganz, ganz wertvoll. Das stimmt. Und wenn ich das dann auch noch gemeinsam mit meiner Mama mache und sehe, die macht es auch, die imitiert mich, das ist ein Riesengeschenk, ein Riesenbeziehungsgeschenk. Und so kann ich über das Spielen mit meinem Kind gleichzeitig bindungssichernd vorgehen. Das ist ja so ein bisschen unsere heilige Kuh, die wir in allem verfolgen. Das heißt, so eine bindungssichernde Pädagogik zu entwickeln. Und über das Spielen lässt sich das ganz wunderbar herausfinden.
Und ich finde den Aspekt, den du eben auch noch mal gesagt hast, ich begleite sprachlich, was mein Kind tut. Das finde ich auch noch mal so was Wertvolles. Ich finde, das ist auch ein Geschenk, das wir als Eltern unseren Kindern machen können. Ihnen Sprache zu schenken, ihnen Worte zu schenken für das, was sie tun. Und das in diesem Zusammenspiel von kindgeführtem Spiel plus sprachliche Begleitung der Eltern ist es doch was ganz Wunderbares.
Genau. Dann wird ein richtig wertvoller pädagogischer Schuh draus.
Ja. So.
So, wir enden ja eigentlich immer mit einem wertvollen pädagogischen Schuh, den andere Leute vor uns schon rausgefunden haben. Das ist die andere Umschreibung zu Sarah. Hast du eigentlich ein Zitat?
Selbstverständlich. Es wäre ja auch enttäuschend gewesen, wenn nicht. Ne? Natürlich gibt es auch heute wieder ein Zitat. Das ist von Friedrich Fröbel. Und zwar ganz passend zu der heutigen Folge. Spiel ist die höchste Form der Kindesentwicklung.
Oder hat er bestimmt recht?
Auf jeden Fall.
Dann danke ich dir und euch fürs lange Zuhören. Ich glaube, wir hatten eigentlich geplant, dass es ein bisschen kürzer wird. Wir wollten uns eigentlich ein bisschen kurz fassen. Das ist uns nicht so gelungen. Dann üben wir das beim nächsten Mal. Also, danke fürs Zuhören. Wie immer sind wir wirklich gespannt. Zum einen auf die Fotos, die ihr bitte macht, während ihr die Spielzeuge eurer Kinder testet. So, das brauchen wir als Bild, haben wir herausgefunden. Sarah und ich fangen an.
Vielleicht sollten wir ein Gewinnspiel
okay.
davon
ja,
machen.
Ja, wir denken uns was aus. Wir machen da was Cooles raus. Also, Fotos hätten wir gerne auf unserem Instagram-Kanal pkip-podcast. Da kannst du lesen, was du hier hören kannst. Und genau, wir freuen uns ganz doll über
Feedback, Ideen, Rückmeldung insgesamt. Wenn ihr uns liked, wenn ihr uns folgt auf der Plattform eures Vertrauens bei Instagram oder einfach uns weiterempfehlt.
Genau, das wollte ich sagen.
Wir sind schon ganz schön gut eingespielt. Ich weiß, was du sagen möchtest.
Dann wird's Zeit, dass wir das feiern.
Das machen wir.
Das machen wir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Sonntag.
Tschüss.
Tschüss.